Ich sitze im Auto zusammen mit Fraukes Mutter und mit einem Mann, dessen Namen ich nicht nennen darf. Er will anonym bleiben.
Also, wir sind immer noch auf der Borchener, ne?
Stadt auswärts, ziemlich nah an der B64. Die Borchener geht
ganz runter. Wir fahren über die Borchener Straße in Paderborn. Das ist die Straße, in der Frauke damals mit Chris gewohnt hat.
Ja, die geht ganz weit bis Borchen rein.
Ingrid Liebs und der Mann sind eine Art Ermittlerteam geworden. Die beiden sind unterwegs auf den Spuren von Fraukes Mörder. Und mich nehmen sie heute mit. Aber erst einmal muss ich erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Eigentlich hatte sich Ingrid Liebs ja geschworen, aufzuhören mit der Suche. Nachdem sich der Verdacht gegen das Paar aus dem Horrorhaus in Höxter nicht bestätigt hatte, wollte sie es aufgeben. Aber jetzt, im Jahr 2022, ist sie so sehr versunken im Fall ihrer Tochter wie wohl nie zuvor. Es war eine Mail, die alles verändert hat. Ingrid Liebs hat sie im ersten Corona-Sommer bekommen. Von einem Mann, den sie nicht kannte, der ihr aber Unterstützung bei der Suche nach Fraukes Mörder anbot. Und der ihr dafür viel Geld geben wollte.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stafski, ich bin Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 10, Kommissarin Liebs. Fraukes Mutter hatte in all den Jahren unzählige Mails bekommen, in denen Leute ihre Hilfe angeboten haben. Aber diese Mail aus dem Sommer 2020 war anders als die anderen. Ihr Verfasser schrieb, dass er ein wohlhabender Geschäftsmann sei und dass er Geld stiften wolle, um eine Belohnung auszuloben für Hinweise, die zu Fraukes Mörder führen. Dem Mann schwebte eine sechsstellige Summe vor, 100.000 Euro. Als Fraukes Mutter diese Mail sah, wusste sie erst nicht, was sie davon halten sollte. Sie fragte sich, wer dieser Mann war und ob er es wirklich ernst meinte. Wer bietet ein Vermögen für die Aufklärung eines Falls, mit dem er nichts zu tun hat? Es gab nur einen Weg für Ingrid Liebs, das herauszufinden. Sie musste ihn kennenlernen. Also trafen sie sich, sie redeten ein paar Stunden. Und von da an war es mit der Ruhe, die sich Ingrid Liebs ja eigentlich geschworen hatte, vorbei. Der Unternehmer ist bereit, auch mit mir zu sprechen. Unter einer Bedingung. Ich darf seinen Namen nicht nennen.
Guten Tag, hallo.
Hallo, Dominik Stafski vom Stern. Hallo.
Grüß dich, hallo.
Schön, dass es klappt mit dem
Sehr gerne, freut mich sehr.
Ich hatte ehrlicherweise gar nicht damit gerechnet, dass Sie mir überhaupt ein Interview geben, um ehrlich zu sein.
Selbstverständlich, gerne.
Ja, weil Frau Liebs sagte, derjenige hat wahrscheinlich gar kein Interesse, überhaupt ein Interview zu geben. Deswegen freue ich mich, dass es klappt.
Freude ist ganz auf meiner Seite. Und was Frau Liebs sicherlich meint, ich habe kein Interesse, als Person oder öffentlich in Erscheinung zu treten. Ich bin aber jetzt sicherlich nicht so bekannt, dass meine Stimme irgendwelche Rückschlüsse zulässt. Ich möchte damit eben nur keine Werbung machen, in Anführungsstrichen. Und deshalb eher im Hintergrund bleiben.
Und darf ich direkt fragen, wie sind Sie auf den Fall aufmerksam geworden?
Wirklich durch einen Zufall, man kann es kaum sagen. Ein Freund hatte mir die Empfehlung gegeben, dass ich mir ein YouTube-Video, was er online gestellt hat, von einer Sportveranstaltung anschauen sollte. Und ich habe das abends finden wollen und bin dann mich verklickt und bin durch Zufall auf einen YouTube-Bericht aufmerksam geworden, der das Thema Frauke Liebs thematisierte. Und dann war ich elektrisiert, habe weiter recherchiert, habe viel nachgelesen, habe mich mit dem Fall versucht zu beschäftigen, sofern das möglich war, und habe dann mit Frau Liebs Kontakt aufgenommen.
Der Unternehmer erzählt mir, dass er keine Verbindung nach Ostwestfalen habe. Er lebe in Ostdeutschland. Eigentlich interessierten ihn Kriminalfälle auch nicht.
Aber in dem Fall, es lässt mich bis zum heutigen Tag nicht los. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht einen Menschen gibt, der etwas weiß, der etwas ahnt, der einen Verdacht hat und der bis heute geschwiegen hat.
Diesem Menschen wolle er einen Anreiz bieten mit der Belohnung. Ich frage ihn, warum er so viel Geld dafür geben will, diesen Fall aufzuklären.
Ich kann es Ihnen ganz genau eigentlich nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht war es die Tatsache, dass wir doch fast ein Jahrgang sind. Ich bin geringfügig älter, als Frauke heute wäre. Und es war von einem auf den anderen Tag einfach weg. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen, auch in einer tollen Familie groß geworden. Bis zum heutigen Tag ein wunderbares Verhältnis. Und fand ich den Gedanken furchtbar, dass ein Teil einer Familie auf einmal fehlt und man keine Antworten findet, warum das so ist.
Fraukes Mutter merkte ihm bei dem Treffen an, wie ernst ihm sein Anliegen war. Sie erzählte dem Mann aber auch, dass sie sich vorgenommen habe, alles ruhen zu lassen. Dass sie versuchen wollte, so viele Jahre nach dem Mord Frieden zu finden.
Dann habe ich gesagt, warum aufgeben ist nie eine Option, lassen Sie es uns bitte probieren. Ich habe sie quasi um Erlaubnis gebeten, die Belohnung ausloben zu dürfen. Ich hätte es nicht getan, wenn sie ihr Veto eingelegt hätte. Aber ich habe sie gebeten, gesagt, Frau Liebs, lassen Sie es mich bitte probieren. Was haben wir zu verlieren? Es gibt jemanden, der etwas weiß und vielleicht, Garantie gibt uns keine, aber vielleicht können wir ihn so erreichen. Bitte lassen Sie es uns probieren.
Sie probierten es. Die Belohnung setzten sie auf 30.000 Euro fest. Und zwar für einen Hinweis, der auch wirklich zur Verurteilung des Täters führt. Es ist ein gutes Stück weniger als die Summe, die dem Unternehmer ursprünglich vorschwebte. Aber da waren sich Ingrid Liebs und die Polizei einig. 30.000 Euro reichen. Der Unternehmer hat außerdem eine neue Website programmieren lassen. www.frauke-liebs.de. Sie ist seitdem online. Auf ihr sind die wichtigsten Infos und Fragen zum Fall zu finden. Die lokalen Medien haben über die Website und die neue Belohnung umfangreich berichtet. Der Fall kam wieder ins Gespräch und über die neue Website haben sich noch viel mehr Menschen bei Ingrid Liebs gemeldet als zuvor. Einer von ihnen war ein Mann aus Niedersachsen. Er ist der Mann aus dem Auto vom Anfang der Folge, mit dem Ingrid Liebs heute nach Hinweisen sucht. Sie sagt über ihn, dass er bei der Suche nach dem Mörder inzwischen ein Vertrauter für sie geworden sei.
Vier Augen sehen halt mehr als zwei und dasselbe gilt für Ohren. Und von daher habe ich das dann irgendwann als Bereicherung gesehen.
Ich wollte natürlich auch diesen Mann kennenlernen. Also habe ich ihn getroffen. Auch er machte zur Bedingung, dass sein Name außen vor bleibe. Der Mann ist heute in Rente. Er sagt, dass er ein anstrengendes Berufsleben hinter sich habe. Eigentlich wollte er im Ruhestand Kriminalistik studieren. Er brennt für das Thema. Er hat immer schon viel darüber gelesen und ganze Fachbücher durchgearbeitet. Aber dann kam Corona. Die Unis waren zu, er hing zu Hause fest und stieß im Netz zufällig auf den Fall Frauke Liebs. Seine Tochter sei genauso alt wie Frauke heute wäre, sagt er.
Und es ist einfach traurig, dass ein 21-jähriges Mädchen voller Tatendrang, voller positiver Lebenseinstellung, ja, dass das so ein Schicksal erleidet. Und das hat mich berührt. Und aufgrund meiner Zeit habe ich gedacht, da musst du einsteigen.
Einsteigen bedeutete für ihn erst einmal losfahren. Er setzte sich ins Auto und fuhr ein paar Stunden über die Autobahn, um sich anzuschauen, wo Fraukes Leichnam damals gefunden wurde. Danach meldete er sich bei Ingrid Liebs und sagte ihr, dass er helfen wolle. Und seitdem steckt der Mann im Ermittlungsfieber. Er hat praktisch alles gelesen, was zu Fraukes Fall je veröffentlicht wurde. Er ist die Funkzellen abgefahren, hat Wetterdaten recherchiert, alles Mögliche. Gemeinsam mit Ingrid Liebs hat er Theorien entwickelt, wie sich die Dinge zugetragen haben könnten und wo. Das will er mir zeigen. Deswegen bin ich gemeinsam mit Fraukes Mutter und ihm unterwegs. Sie wollen mir erklären, was sie glauben, was damals passiert ist. Wir fahren durch Paderborn. Ich sitze auf der Rückbank, Ingrid Liebst auf dem Beifahrersitz, der Mann am Steuer seines SUVs.
So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stellen wir uns vor, es ist 23.15 Uhr. Wir nehmen das mal als Orientierung.
Um 23 Uhr hatte Frauke den Pub verlassen. Kurz danach ist sie irgendwo auf den Täter getroffen. Wahrscheinlich ist sie freiwillig bei ihm ins Fahrzeug gestiegen. Wahrscheinlich kannte sie ihn auch. Davon gehen ja die Ermittler aus. Die Frage ist, warum ist Frauke mitgefahren? Über diese Frage haben sich Ingrid Liebs und der Mann ewig den Kopf zerbrochen. Frauke und der Täter müssen sich irgendwas vorgenommen haben.
Vielleicht was Kleines zu unternehmen, was örtlich schnell erreichbar ist, was bekannt ist, aber nicht irgendwo was Neues in der Gegend. Also dann noch am Wochentag, dienstags.
Ohne ein Ziel wäre Frauke in dieser Nacht, in der sie eigentlich nach Hause wollte, bestimmt nicht eingestiegen. Da ist sich Fraukes Mutter sicher. Ein Ziel, das sich Ingrid Liebs vorstellen kann, wäre zum Beispiel ein Fastfoodladen oder eine Tankstelle. Frauke hat das oft gemacht. Ein bisschen cruisen, ein bisschen was zu essen und zu trinken holen und dabei dann quatschen. Das war ein völlig normaler Zeitvertreib. Aber es war schon spät. Da hatten nicht mehr viele Läden auf.
Also, wo fährt die um 23.15 Uhr mit jemand hin? 23.15 Uhr. Kentucky Fried kommt nicht in Frage, war zu.
Also war um 10 Uhr machen die dicht.
Davor ist auch nichts mehr gewesen. Also wir haben es jetzt 23.15 Uhr.
Ingrid Liebs und der Mann haben sich schlau gemacht und die alten Öffnungszeiten gecheckt. Zum Beispiel die von Kentucky Fried Chicken auf der Borchener Straße, gleich in der Nähe von Fraukes WG. KFC hatte zu. Es gab aber ein anderes mögliches Ziel, das Frauke auch gekannt hat und das erklären würde, warum sie mit dem Täter in Richtung der Funkzelle in Nieheim mitgefahren sein könnte. Ingrid Liebs und der Mann wollen mir das zeigen. Wir fahren von Fraukes WG in Richtung Osten aus der Stadt raus. Und zwar über eine große Bundesstraße, die B64. Die kommt euch vielleicht bekannt vor. Die B64 ist auch die Straße, auf der der Fall Höxter losging. Aber es ist eine riesige Bundesstraße. Das Paar aus Höxter hatte damals ganz woanders die Panne. Frauke ist die B64 oft gefahren, um ihre Mutter zu besuchen. Ingrid Liebs war damals Direktorin eines Gymnasiums in Bad Driburg. Sie hatte dort einen Zweitwohnsitz. Bad Driburg ist ein kleines Städtchen um die 20 Kilometer östlich von Paderborn.
Also ist die Vermutung liegt nahe, dass sie folgende Strecke gefahren sind, die wir auch gerade fahren. Da ist ein Blitzer. Aber ich fahre ja sinnig heute, weil ich euch dabei habe. Da ist auch ein Blitzer. Die Blitzer wurden ja vermutlich auch geprüft alle, ne, von der Polizei. Ja,
die Blitzer sind tatsächlich auch zeitnah von der Polizei geprüft worden und man hat festgestellt, dass sie da auf keinem geblitzten Auto zu erkennen ist.
Nach einer guten Viertelstunde erreichen wir Bad Driburg. Und was man als erstes sieht, wenn man sich Bad Driburg nähert, ein großes McDonald's-Schild. Frauke wusste, dass es den hier gab, sagt ihre Mutter. Und der McDonald's habe zu der Zeit, zu der Frauke und der Täter in der ersten Nacht unterwegs waren, auch offen gehabt.
Da wäre es durchaus möglich, dass man gesagt hätte, oh, holen wir uns da noch was zu trinken, quatschen auf dem Weg und dann fahre ich dich zurück. Dann bist du auch zu vernünftigen Zeiten wieder zu Hause. Ist okay.
Der McDonald's liegt am Rande eines Gewerbegebietes. In der Nähe ist auch eine Tankstelle. Auf dem Weg zwischen der Paderborner Stadtgrenze und der Funkzelle in Nieheim ist dieses Gebiet praktisch die einzige Ecke, in der man unter der Woche auch um Mitternacht noch was zu essen oder zu trinken kaufen kann. Es ist ein bekannter Anlaufpunkt für nächtliche Autofahrer. Ob die Polizei Aufnahmen aus Überwachungskameras in diesem Gebiet überprüft hat, weiß ich nicht. Das Polizeipräsidium Bielefeld will mir keine Auskunft geben. Aber es ist unwahrscheinlich. Es dauerte damals ja, bis die Ermittler erkannt hatten, dass es bei Frauke wirklich um Leben und Tod ging. Die Aufnahmen dürften bis dahin wohl schon überspielt worden sein. Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass Frauke und der Täter hier in Bad Driburg waren, dann erklärt das aber immer noch nicht ganz die erste SMS aus der Gegend Nieheim.
Also bis hierhin reicht die Funkzelle nicht.
Verstehe ich.
Die müssen also weitergefahren sein, selbst wenn sie sich hier was zu trinken geholt haben sollten.
Aber warum sollten sie das getan haben? Vielleicht wollten sie noch ein bisschen quatschen, sagt Ingrid Liebs. Sie weiß, dass das alles, die Vermutung mit dem Essen und dem Rumfahren, nur eine Theorie ist. Aber diese Theorie würde erklären, warum Frauke den Plan, direkt nach Hause zu gehen, über den Haufen geworfen hat und freiwillig in ein Fahrzeug gestiegen ist. Vom McDonald's aus sind es noch etwa 8 Kilometer bis zum Rand der Funkzelle. Die Strecke führt durchs Nichts. Keine Dörfer, keine Straßenlaternen, nicht mal einzelne Häuser sehen wir auf dem Weg. Stattdessen viel Wald.
Man sieht im Grunde, es ist eine Gegend, die ist relativ abgelegen überall. Und wer sich nicht auskennt, der ist nachts hier hoffnungslos verloren. Und damals hatte nicht jedes Auto ein Navi. Also wer sich nicht auskannte, der war hier verloren.
Diese Ecke kannte Frauke nicht, da ist sich ihre Mutter sicher. Hier muss der Täter sich ausgekannt haben. Was ist in dieser ersten Nacht passiert? Fraukes erste SMS war ja noch harmlos. Aber was war dann? Hast du sie angegriffen? Wolltest du etwas, was sie nicht wollte? Hast du dann die Nerven verloren? Oder hattest du das geplant? Hast du Frauke in eine Falle gelockt? Fest steht, irgendwann in dieser Nacht hat der Täter entschieden, Frauke in seine Gewalt zu bringen. Von da an war es vorbei mit der Freiwilligkeit, die die Ermittler vermuten. Von da an muss der Täter Frauke irgendwo gefangen gehalten und versteckt haben. Wir fahren weiter.
Wir könnten jetzt werden wir uns mal begeben von dieser Gegend hier zum Fundort, okay?
Okay. Auf dem Weg zum Fundort erklären mir die beiden, in welcher Gegend der Täter Frauke versteckt haben könnte. Eben nicht im Nieheimer Raum, glauben sie. Das sei der große Fehler der Polizei gewesen. Die Ermittler hätten vor allem auf die erste SMS von dort geschaut und dabei außer Acht gelassen, dass der Fundort der Leiche eben auch eine Rolle spielen könnte. Dass es einen Grund dafür geben muss, dass der Täter einen so idealen Ort überhaupt finden konnte. Fraukes Mutter und der Mann vermuten den Täter deswegen in einem Dreieck. Und zwar in dem Dreieck zwischen Paderborn im Westen, der Nieheimer Funkzelle im Osten und dem Fundort der Leiche im Süden. Alle drei Ecken muss der Täter gut gekannt haben, da sind sich die beiden sicher. In der Folgenbeschreibung findet ihr übrigens einen Link zu einer Karte, auf der wir die wichtigsten Orte dieses Falls markiert haben. Wenn man also dieses Dreieck auf solch einer Karte einzeichnet, kann man die Orte durchgehen, die in ihm liegen. Altenbeken, Herste, Riesel, das sind fast alles kleine Dörfer. An den Ortseingängen begrüßen einen häufig Kreuze. Die Region ist erzkatholisch. Fraukes Mutter kennt die Gegend und auch die Menschen von hier, weil ziemlich genau in der Mitte des Dreiecks auch Bad Driburg liegt, wo ihr Gymnasium war. Wenn man das berücksichtigt, ist es noch einmal interessant, Fraukes letzten Anruf in Erinnerung zu rufen.
Wo bist du?
Mama.
Wo bist du?
Mama.
Wo bist du?
Mama.
Hat Frauke vielleicht versucht, in ihren Antworten eine Botschaft zu verstecken? Ich hatte Ingrid Liebster schon mal in einem anderen Gespräch gefragt.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich kann nicht entscheiden, welche passt. Das eine kann sein, dass es ihr einfach so schlecht geht und dass sie dann nach mir gerufen hat. Eine völlig normale Reaktion, dass ein Kind, wenn es ihm ganz schlecht geht, nach Mama ruft. Halte ich für eine schlüssige Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, dass sie einen Hinweis geben wollte auf etwas, was mit dem Aufenthaltsort zusammenhängt.
Ich habe auch mit Fraukes Schwester Karin darüber gesprochen. Sie war ja die Letzte, die mit Frauke telefoniert hat.
Das Gefühl, dass in dem Telefonat geheime Botschaften stecken, haben wir, glaube ich, alle. Und das ist einfach diese Aussage, wo bist du, Mama? Je länger man da irgendwie drüber nachdenkt, bin ich mir sicher, dass sie im Kopf nicht total verwirrt war, sondern dass das irgendwas zu bedeuten hat. Aber was? Keine Ahnung. Haben wir uns alle die Köpfe drüber zerbrochen. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube schon. Irgendwie, Frauke war kein dummer Mensch. Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Hat Frauke vielleicht auf einer der Fahrten mitbekommen, wo sie gefangen gehalten wird? Hat sie die B64, den Weg zu ihrer Mutter, wiedererkannt? Hat sie sich in diesem letzten Anruf getraut, eine geheime Botschaft einzubauen? Ich habe das den leitenden Ermittler Ralf Östermann gefragt.
Wie haben Sie das bewertet?
Also ich sehe darin einen Hilferuf im Prinzip.
Ein Hilferuf?
Ja, das ist so interpretiere ich das jetzt für mich persönlich. Genau. Ein Hilferuf in einem Augenblick, in einem Moment, wo sie wahrscheinlich ahnte oder wusste, was auf sie zukommt.
Ja. Die Mutter hat natürlich jahrelang darüber nachgedacht und sagte sich so ein bisschen, naja, vielleicht war das auch nochmal ein Versuch, irgendwas zu übermitteln. Ist das für Sie irgendwas gewesen, was man mit dem Sie sich beschäftigt haben, mit dieser Idee?
Nee. Halte ich auch für zu weit hergeholt. Mhm.
Fraukes Anrufe bleiben ein Rätsel. Jeder interpretiert etwas anderes in ihre Worte. Inzwischen sind wir fast angekommen an der Fundstelle. Wir fahren durch den Wald.
Alles abgeholzt.
Irre.
Um den Borkenkäfer zu stoppen, wurden hier riesige Flächen gerodet.
Es ist alles weg. Das Kreuz ist auch weg.
Das Kreuz ist auch weg?
Ja, ich verhalte jetzt das Tee gleich mal. Das hätte ich doch gesehen.
Fraukes Mutter ist geschockt. Für sie war das Kreuz an Fraukes Fundstelle eine wichtige Erinnerung geworden. Sie hat diesen Ort immer gemieden. Die Male, die sie in all den Jahren hier war, kann man an zwei Händen abzählen. Aber wenn sie hier war, hat sie sich vor das Kreuz gestellt und hat an ihre Tochter gedacht. Dass es das Kreuz gab, die kleinen Engelsfiguren davor, das hat ihr geholfen. Doch in diesem Moment im Auto befürchtet sie, dass dieser ganze Ort ausradiert wurde. Dass erst der Wald abgeholzt und jetzt auch noch das Kreuz entfernt wurde. Nichts mehr würde dann hier noch an Frauke erinnern. Wir drehen bei der nächsten Gelegenheit um.
Ja, fahr mal langsam dann gleich. Hier? Da ist es, ja, richtig, da ist es. Das ist stehen gelassen worden.
Da ist es, ja. Und es sind frische Blumen da.
Es sind immer zwischendurch frische Blumen da.
Von wem?
Das weiß ich nicht. Ich habe immer wieder von vielen gehört, dass frische Blumen dorthin gekommen sind.
Du musst nicht mit aussteigen. Ich will mal kurz aussteigen. Ich wollte nur sagen, du musst jetzt nicht mit aussteigen. Oder möchtest du nicht?
Nein, ich muss nicht unbedingt.
Möchten Sie nicht, verletzt?
Nein, es ist nicht so furchtbar angenehm draußen, dass ich unbedingt draußen sein möchte.
Aber hat auch mit dem Ort zu tun, oder?
Ja, es ist nicht mein Ort. Und ich fühle mich hier auch nicht sehr wohl.
Verstehe ich. Kann ich gut verstehen.
Aber Sie dürfen gerne aussteigen.
Ich gehe mal ganz kurz hin. Wir gehen zu Kuhle. Der Mann macht sich eine Zigarette an. Früher lag die Kuhle im Dunkeln, verborgen im dichten Wald. Jetzt liegt sie wie freigelegt da. Nur ein paar schmale, kahle Bäumchen stehen noch dort. Heute könnte man nichts mehr an dieser Stelle verstecken. Nach ein paar Minuten gehe ich zurück zum Auto.
Da bin ich wieder.
Ingrid Liebs erzählt mir, warum sie mit mir überhaupt zur Fundstelle fahren wollten. Es gibt nämlich eine Spur, der die beiden nachgegangen sind. Es geht um einen Abschiedsbrief und eine leere Whiskyflasche. Beides hatte ein Waldarbeiter hier in der Nähe gefunden. Und zwar nur ein paar Wochen, bevor man Fraukes Leiche entdeckt hatte. Darüber wurde auch in der Lokalpresse berichtet. Kein Wunder. Erst findet man einen Abschiedsbrief, dann nicht weit davon entfernt Fraukes Leiche. Beides ausgerechnet in dieser entlegenen Ecke. Die Polizei prüfe diesen Zusammenhang erst jetzt, sagt Ingrid Liebs, auf ihr Drängen hin.
Die Anwohner haben gesagt, boah, zwei Ereignisse in unserem beschaulichen Dorfrahmen, das kann doch nicht sein. Ja, und dann habe ich angefangen nachzufragen, was ist denn rausgekommen? Haben sie mal einen Schriftvergleich gemacht? Haben sie Fingerabdrücke untersucht? Nee, wir haben diese Querverbindung überhaupt nicht gesehen.
Das kann ich kaum glauben. Wenn man in der Nähe von Frauke einen Abschiedsbrief gefunden hat, dann werden die Ermittler doch überprüft haben, ob das irgendwie zusammenhängt. In den Tagen und Wochen nach unserer Fahrt durch das Paderborner Land recherchiere ich zu diesem Abschiedsbrief. Die Polizei will mir dazu nichts sagen. Sie verweigert jede Stellungnahme. Im nahegelegenen Dorf Herbramwald erinnert man sich zwar an den Brief und auch daran, dass es seltsam war, dass er nur ein paar Wochen vor Frauke gefunden wurde, aber Details weiß niemand. Auch nach dem Waldarbeiter, der den Brief gefunden hat, suche ich vergeblich. Es weiß auch niemand etwas von einem Suizid. Es gibt zwar eine Bahntrasse in der Nähe, aber die Deutsche Bahn sagt mir, dass es dort in dem Zeitraum keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Irgendwann habe ich dann einen Termin beim zuständigen Staatsanwalt in Paderborn. Er ist so etwas wie der oberste Ermittler in diesem Mordfall. Er steht auch noch über den Kripo-Beamten, also über den Mordermittlern bei der Polizei. Im Zweifel entscheidet er und nicht die Polizei, welcher Spur man wie nachgeht.
Ja, mein Name ist Kai Waschkies. Ich bin seit 2012 Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in Paderborn. Und seit einem guten Jahr bin ich hier der zuständige Mordermittler für Tötungsdelikte im Kreis Paderborn. Und deswegen gehört eben der Mordfall Frauke Liebs auch zu meinem Aufgabengebiet.
Kai Waschkies ist im selben Jahr geboren wie Frauke, 1985. Er stammt aus Paderborn. Als Frauke 2006 entführt und ermordet wurde, studierte er gerade Jura. Er hat damals alles mitbekommen. Er kennt auch die Ecke, in der Frauke gefunden wurde, weil er in der Nähe aufgewachsen ist. Den Fall hat er von seinem Vorgänger geerbt. Inzwischen hat sich Waschkies eingearbeitet. Er hat tausende Seiten gelesen, alles, was Kommissar Östermann und die anderen Ermittler zusammengetragen haben. Kai Waschkies zeigt auf ein Regal hinter mir.
Na, da sehen Sie die Akte in ihrer ganzen Pracht. 32 Bände mindestens. Und das ist nicht mal abschließend.
1150 Spuren sind über die Jahre zusammengekommen. Für Waschkies ist es der größte Fall überhaupt und der schwierigste.
Ich will Ihnen mal ein Bild sagen. Also normalerweise, wenn irgendwo ein Mensch gestorben ist, ein Tötungsdelikt im Hintergrund steht, ist es häufig wie so ein Kinderpuzzle. Das heißt, man guckt sofort, wenn irgendwo eine tote Person gefunden wird, was es so im Nahbereich in der Familie los, gibt es Feinde. Und dann, wenn so ein Fall frisch ist, ne, die Leiche frisch da liegt, Blut überströmt, dann ist es vielleicht so ein Kinderpuzzle mit 25 Teilen. Dieses Puzzle lässt sich auch für die Ermittler relativ schnell in 48 Stunden zusammenpuzzeln. Und dann gibt sich relativ schnell ein Bild von Tat und Täter. Ne? Sie sehen das hier hinter uns, unser Puzzle hat mehr als 1000 Teile. Na, und deswegen ist es natürlich sehr schwierig, die Puzzleteile zusammenzubringen. Und manche Puzzleteile fehlen völlig, ne? Manche werden gerade noch geschliffen und manche Puzzleteile sind fertig. Aber letztendlich hat sich das komplette Bild, was sich hinter diesem tausendteiligen Puzzle da verhält, noch nicht so ganz herauskristallisiert. Mit anderen Worten, der Täter ist auf diesem Puzzle noch nicht zu erkennen. Und das ist, wie gesagt, noch mein Job und der Job der Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld, das Puzzle so zusammenzusetzen, dass wir letztendlich den Fall einer Klärung zuführen können.
Ich frage Kai Waschkies nach dem Puzzleteil, das mich gerade am meisten interessiert.
Was hat es mit diesem Abschiedsbrief auf sich?
Diese Detailfrage kann ich so nicht beantworten. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Es ist tatsächlich so, die Spur ist mittlerweile abgearbeitet. Aber ich muss hier in der Bearbeitung des Falls auf die Persönlichkeitsrechte Rücksicht nehmen. Und tatsächlich fände ich es unseriös oder nicht fair, wenn ich jetzt hier Auskunft zu dieser Spur geben würde, bevor jetzt die Mutter der Verstorbenen selber Kenntnis von dieser Spur hätte. Also diese Spur ist aus Sicht der Polizei erledigt, so viel kann ich sagen. Ne? Und ein Tatverdacht in irgendeiner Form konnte dadurch nicht begründet werden.
Das klingt so, als ob man einen Zusammenhang zwischen Abschiedsbrief und dem Mord an Frauke ausschließen kann.
Man hat diesen Zusammenhang nicht gesehen. Ja, ob man da jetzt, was kann man in dieser Welt ausschließen? Ja, das ist immer sehr schwierig. Ein Zusammenhang wurde damals und wird heute nicht gesehen.
Eine Frage noch dazu, wieso hat es eigentlich so lange gedauert, bis das jetzt so, Sie sind ja jetzt in der Lage, die Klarheit herzustellen gegenüber der Mutter, wieso hat das so lange gedauert und vom Verständnis her, sind da einfach noch Ermittlungen wirklich am Laufen gewesen in jüngerer Vergangenheit oder?
Möglicherweise sind das halt Ermittlungen, die erst in jüngerer Zeit angestellt wurden, weil das auch ein Hinweis dann eben von der Mutter von Frauke war.
Das hätte ich nicht gedacht. Es scheint wirklich Dinge zu geben, die die Polizei nie geklärt hat. Erst jetzt, nachdem Fraukes Mutter selbst zu einer Art Ermittlerin geworden ist und die Polizei auf ihre Versäumnisse aufmerksam macht, erledigen die Beamten ihren Job. Fraukes Mutter ist zu einer Antreiberin der Polizei geworden. Sie hat sich einen Anwalt genommen, hat mit ihm Briefe aufgesetzt, hat Paragraphen durchgearbeitet, all das, damit sie endlich, so viele Jahre nach dem Mord an ihrer Tochter, in die Ermittlungsakten schauen darf. Bislang hat sie nur einen Teil der Akten sehen dürfen, aber sie macht weiter Druck. Sie will auch in die restlichen schauen. Das ist nicht selbstverständlich. Solche Dokumente sind nämlich streng vertraulich. Aber als Mutter kann sie das Recht eingeräumt bekommen, sie lesen zu dürfen. Ingrid Liebs will alle Spuren durcharbeiten, weil sie glaubt, dass irgendwo in diesen Akten vielleicht ein Detail steckt, das zwar der Polizei nichts gesagt hat, aber vielleicht ihr etwas sagt. Sie vertraut den Ermittlern nicht mehr blind. Sie hat den Eindruck, dass bei der Polizei einfach zu wenig passiert. Und die Sache mit dem Abschiedsbrief, die gibt ihr offenbar recht. Liegt der Fall Frauke Liebs, seit Kommissar Östermann in Rente ist, vielleicht wirklich nur noch auf der Ablage rum? Ich hätte gern mit Östermanns Nachfolgern darüber gesprochen. Aber das Polizeipräsidium Bielefeld schreibt mir, dass der Aufwand für ein Interview zu hoch sei. Sie begründen das in ihrer Mail, ich zitiere. Zum einen befindet sich aus der damaligen Mordkommission der Polizei Bielefeld kein Ermittler mehr im aktiven Dienst. Zum anderen haben die weiter regelmäßig eingehenden Hinweise bisher nicht zu einer neuen heißen Spur geführt. Wir schätzen daher die Wahrscheinlichkeit, Zeugen anzusprechen, die sich bisher nicht gemeldet haben, als außerordentlich gering ein. Vor diesem Hintergrund steht der mit ihrer Produktion verbundene hohe Aufwand für die Polizei Bielefeld leider außer Verhältnis. Ich rufe deswegen nochmal im Präsidium an.
Ja, Dominik Stafski hier aus der Redaktion vom Stern. Hallo. Können Sie mich mit dem...
Der Pressesprecher erklärt mir, dass sich die Ermittler vor einem Interview mit mir erst einmal einarbeiten müssten. Es sei eben keiner mehr von der damaligen Mordkommission an Bord. Und es gäbe viele andere Fälle zu bearbeiten. Das klingt tatsächlich nach Ablage. Ich frage, ob ich denn dann mit den Beamten, die in Rente sind, über die neuen Fragen und Spuren sprechen könne. Aber die Antwort ist, nein, auch das sei nicht möglich. Ich verstehe ja, dass die Polizei nicht unbedingt riesige Lust hat, über diesen Fall zu sprechen. Die Ermittler sehen einfach nicht gut aus. Es wurden Fehler begangen. Aber andererseits denke ich mir, dass die Kripo doch ein Interesse daran haben muss, weiterhin Druck auf den Täter und auf Mitwisser auszuüben. Und dazu trägt die Berichterstattung über den Fall bei. Staatsanwalt Kai Waschgies sagt,
ja, letztendlich hilft es zur Aufklärung eines Falls, dass ein Fall nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt leider viel zu viele Cold Cases, die in Vergessenheit geraten sind. Da ist es natürlich dann schwierig, neue Hinweise zu bekommen, vielleicht einen gewissen, sag ich mal, öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten. Das ist das auch letztendlich meine Motivation, dass ich weiter möchte, dass der Fall im Gespräch ist, dass Leute darüber sprechen, dass Leute sich umhören, dass Leute vielleicht auch dann verdächtige Bemerkungen machen, wenn man über den Fall spricht, dass sich da vielleicht auch mal einer verplappert. Das sind so die Hoffnungen, die ich als Staatsanwalt damit habe.
Waschkies ist sich sicher, dass es in diesem Fall wirklich einen Mitwisser gibt.
Aus meiner Sicht gibt es eine solche Person. Ich glaube da immer noch fest dran, dass es diese Person gibt und die sich ja der Polizei offenbaren kann. Wenn man so eine Last mit sich herumträgt, dass man etwas weiß zu einem so schwierigen Delikt, dann brennt das auf der Seele und belastet einen. Und das kann man vielleicht ein paar Jahre für sich behalten. Aber ich glaube, dass irgendwann auch da der Punkt erreicht ist, wo man sich dann offenbart, um halt diese Last von der Seele herunterzureden.
Warum erkennt die Polizei das nicht?
Ja, das ist leider das Problem, ne, in diesem Zusammenhang. Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist eine Frage, ne, die durch die Polizei in Bielefeld, die dortige Pressestelle, zu beantworten wäre. Ich kann dazu nichts sagen. Ich mache die Pressearbeit, soweit sie die Staatsanwaltschaft Paderborn betrifft. Und wenn die Ihnen keine Antworten gibt, dann kann ich da leider auch nichts dran ändern.
Verstehen Sie, dass man den Eindruck bekommen könnte, dass Sie keine Lust mehr haben?
Ich kommentiere letztendlich die Polizeiarbeit nicht, die Polizeiarbeit der Vergangenheit nicht und auch nicht das aktuelle Verhalten der Pressestelle der Polizei in Bielefeld. Das spricht für sich.
Ein Fall, der 16 Jahre lang ungeklärt ist, wird wohl auch weiterhin ungeklärt bleiben, wenn er bei der Polizei wirklich nur auf der Ablage liegen sollte. Um einen solchen Fall wieder in Bewegung zu bringen, braucht es Ermittler, die Staub aufwirbeln, die Leute aufscheuchen. Vielleicht kann der neue Staatsanwalt Kai Waschkis so jemand werden. Er hat sich jedenfalls tief in den Fall eingearbeitet, ist die Orte dieses Verbrechens noch einmal abgefahren. Er hat das Kriminallabor damit beauftragt, noch einmal Fraukes Kleidung auf fremde DNA zu untersuchen. Die Labormethoden werden von Jahr zu Jahr besser, deswegen sei es den Versuch wert, sagt er. Die Untersuchung laufe noch. Waschkis sagt, dass er noch Hoffnung habe, gerade auch weil die Tat so lange zurückliegt. Mit so viel Abstand könnte jemand reden, der sich das lange nicht getraut hat. Ein Mitwisser, der vielleicht auch beteiligt an der Tat war, der geholfen hat oder der den Täter bislang gedeckt hat. Der sich also selbst vielleicht strafbar gemacht hat. Würde dieser Mensch heute auspacken und bei der Polizei den Täter verraten, könnte er darauf hoffen, dass die Justiz gnädig mit ihm ist, sagt Waschkis. Aus Dank für die Hilfe bei der Aufklärung.
Da wäre es natürlich so, wenn sich so eine Person bei der Polizei offenbart, ne, ist natürlich auch die Kronzeugenregelung zu berücksichtigen. Da wäre ich jedenfalls als Staatsanwalt ganz besonders großzügig und das Gesetz sieht natürlich auch vor, dass sogar in Extremfällen von Strafe sogar abgesehen werden kann. Wenn das Wissen so ja wichtig für die Klärung des Falls gewesen ist, dass jetzt eine Bestrafung dieser Person nicht mehr angemessen erscheint. Und das gäbe es natürlich dann zu prüfen.
Gibt es einen Menschen, der dich verraten könnte? Macht dir das Angst? Kannst du dieser Person wirklich vertrauen? Hört sie vielleicht gerade zu? Vor einigen Monaten hat mir Ingrid Liebs von jemandem erzählt, der wirklich etwas wissen könnte. Es ist jemand, der sich anonym an sie gewandt hat. Der aber offenbar damit hadert, zur Polizei zu gehen. Das Ganze hat in einem Internetforum angefangen, in dem sich User über Kriminalfälle austauschen. Ingrid Liebs guckt sich diese Foren normalerweise nicht an. Sie hält es nicht aus, irgendwelche wilden Theorien über den Mord an ihrer Tochter zu lesen. Aber damals haben sich Leute bei ihr gemeldet, die sagten: Frau Liebs, bitte lesen Sie sich diesen Eintrag durch.
Können Sie sagen, was das Besondere an dem Hinweis war? Also was hat die Leute
gemacht? Zum einen die Nähe zum Fundort, die geografische Nähe zum Fundort. Zum zweiten hat der Hinweisgeber aus eigener Erfahrung berichtet. Es stand eine Adresse im Raum und da habe ich gesagt, da würdest du gern wissen, was dahinter steht.
Der Hinweisgeber hat eine andere Person belastet. Und zwar, indem er etwas so Konkretes geschildert hat, dass es Ingrid Liebs nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Was genau es war, darüber will sie nicht reden, weil sie die Ermittlungen nicht gefährden will. Der Hinweis ist im Netz auch nicht mehr zu finden. Nachdem sie ihn gelesen hatte, hat Ingrid Liebs einen Aufruf in das gleiche Forum stellen lassen, mit der Bitte, dass derjenige sich bei ihr persönlich melden solle.
Und dann wurde mir eine Zeit gesagt, zu der ich angerufen würde. Und das ist auch geschehen.
Und dann war das ein Anruf bei Ihnen auf dem Telefon?
Auf dem Handy, über WhatsApp.
Und eine klare Stimme?
Klare Stimme und klare Aussagen. Auch klare Aussagen in Bezug auf die Person, die im Fokus steht. Das ist jetzt 14 Monate her. Die Polizei ermittelt, aber ich weiß nicht, wie der Stand ist.
Sie haben keinen Namen?
Nein.
Was war das?
Eine amerikanische Telefongesellschaft.
Also eine amerikanische Telefonnummer auch?
Ja.
Fraukes Mutter hatte damals einige Wochen Kontakt zu dem Mann. Immer wieder schrieben sie sich Nachrichten. Ingrid Liebs versuchte, noch mehr aus ihm herauszukriegen. Aber irgendwann brach der Dialog ab. Der Mann war über den WhatsApp-Account nicht mehr erreichbar. Die amerikanische Nummer hatte er wohl nur vorübergehend.
Sie wären in der Lage, eine Stimme wieder zu erkennen, oder...
Ich denke, die Stimme wäre ich in der Lage zu erkennen. Nachdem, wie er sprach, kommt er irgendwo so aus dem westfälischen Raum.
Und hat er begründet, warum er sich gemeldet hat?
Ja, ich kann Ihnen gleich einmal vorlesen. Er hat mir das auch schriftlich nochmal gegeben. Sinngemäß läuft es darauf hinaus, dass er möchte, dass der Täter auch für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ich kann mein Handy gleich holen und das einmal vorlesen.
Machen Sie es ruhig gerne direkt. Also in Ordnung, Frau Liebs. Ich warte kurz.
Ich muss das mal hier suchen.
schreibt unter anderem, die Infos, die ich Ihnen geben konnte, stehen Ihnen absolut zu und ich glaube, dass es meine absolute Pflicht war, Ihnen diese mitzuteilen. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, den Täter zu überführen und Ihnen und Ihrer Familie die Gerechtigkeit bringen, die Sie verdienen.
Ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Es klingt abenteuerlich, dass sich ein wirklich wichtiger Zeuge in irgendeinem Internetforum auslässt. Ich kenne diese Foren ja selbst. Sie sind wirklich nicht der Raum, in dem man einen ernstzunehmenden Hinweis vermutet.
Und ist für Sie denkbar, dass das Quatsch ist?
Das kann ich nicht ganz abschließend sagen. Es klingt vieles sehr schlüssig und seriös, aber solange ich nicht weiß, wer der Hinweisgeber ist, kann ich auch nicht abschließend sagen, ob der Hinweis wirklich weiterträgt.
Und was haben Sie dann mit den ganzen Informationen gemacht? Also nachdem sozusagen das Gespräch da vorüber war mit demjenigen, der Dialog mit WhatsApp vorbei war, dann haben Sie sich an die Polizei gewandt, oder?
Ja, ich hatte auch im Vorfeld der Polizei schon gesagt, das und das ist passiert. Wollen Sie sich in irgendeiner Form einklinken? Das hat die Polizei abgelehnt.
Das heißt, die Polizei hat kein Zeichen dafür gegeben, dass sie sich dafür irgendwie in irgendeiner Form interessiert bislang, oder?
Sie behandelt das wie alle anderen Hinweise auch in dem ihr eigenen Tempo.
Ich habe Staatsanwalt Kai Waschkis gefragt, was der Stand bei diesem rätselhaften Hinweis ist.
Das ist eine offene Spur. Ich weiß zwar, wie der aktuelle Stand in dieser offenen Spur ist. Die Problematik rund um die offenen Spuren ist aber, dass ich mit Ihnen leider darüber offen nicht reden kann, weil wir dann natürlich noch versuchen, Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen, ne, und mal zu schauen, wie den Hinweisen effektiv nachgegangen werden kann. Ich kann da leider mit Ihnen nicht drüber reden.
Die Sache läuft also offenbar noch. Wobei ich in diesem Moment nicht sicher bin, ob wirklich etwas läuft, oder ob Staatsanwalt Waschkis so genervt von meinen Fragen ist, dass er mich mit seiner Antwort nur abwimmeln will. Seit Fraukes Mutter entschieden hat, die Suche doch nicht ruhen zu lassen, hat sie zwar einige Dinge in Bewegung gebracht, aber bisher hat das alles noch zu nichts geführt. Noch immer fehlt der entscheidende Hinweis oder die entscheidende Spur. Noch immer ist auch das Profil des Täters nicht scharf genug. Ich habe mich gefragt, ob es jemanden gibt, der noch mehr über dieses Profil sagen kann. Ein Mensch, der aus dem Modus operandi mehr herauslesen kann als die Ermittler und Ingrid Liebs. Jemand, der sich mit Tätern auskennt, weil er sie jeden Tag studiert. Bei meinen Recherchen bin ich auf so jemanden gestoßen. Sie heißt Nahla Saimeh. Sie ist Psychiaterin und ihr Schwerpunkt sind Mörder und Vergewaltiger. Nahla Saimeh kennt den Fall Frauke Liebs sehr gut. Sie hat ihn genau verfolgt. Und für diesen Podcast zeichnet sie ein Profil. Eines, das zeigt, was für ein Mensch Fraukes Mörder sein könnte.
Das Opfer Kontakt nach außen aufnehmen zu lassen und sich trotzdem so sicher zu sein, dass er selber nicht gefasst wird und nicht zugeordnet werden kann, das zeugt schon von einer großen Kontrolle, von einer großen Dominanz, von einer großen Selbstsicherheit, aber auch von einer akribischen Durchdachtheit.
Mehr dazu in der kommenden Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 10 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stawski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.